Willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 5, Kämpfen, Ringspurg, Kämpfen.
Wie immer am Dienstag ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an dich, Nico.
Servus.
Servus. Ja, Nico, das war's jetzt also. Die Hauptrunde der dritten DEL2-Saison unserer Eisbären ist Geschichte.
Hätte wahrscheinlich sich niemand vorstellen können, dass wir so froh um das Ende der Hauptrunde sein würden.
Ja, vermutlich hast du recht. Die heutige Folge steht natürlich ganz im Zeichen der ab Freitag beginnenden ersten Playdown-Runde gegen die Eispiraten Crimmitschau. Aber bevor wir uns jetzt darum kümmern, sollten wir auf jeden Fall noch auf das letzte Heimspielwochenende und damit die Partien 51 und 52 der regulären Saison blicken.
Bevor wir das machen, würde ich vielleicht gerne noch ein paar Kader-News an den Mann bringen, die sich so ergeben haben in der letzten Woche. Wir hatten ja da ein paar Fragezeichen bei einigen Spielern, Langzeitverletzte und inzwischen auch schon wieder neue Ausfälle. Also bei den Langzeitverletzten, jetzt speziell Torhütern, Eto Laurikainen, es scheint wohl, was man so raushört, die Saison beendet zu sein. Es gab wohl einen Rückschlag im Training nochmal. Von daher, also was von Peter Flash so durchgeklungen ist, glaube ich jetzt nicht, dass der Laurikainen nochmal auf dem Eis stehen wird, für uns in der Saison zumindest. Aber dafür gibt es auch positive Nachrichten, und zwar beim Jonas Neffin, der nicht nur letzte Woche wieder ins Training einsteigen konnte, sondern am Wochenende auch schon wieder seinen ersten Einsatz hatte. Und auch Entwarnung bei den großen Fragezeichen Liz, Wong und Chambry. Alle drei waren am Wochenende dabei und können wieder spielen, das haben wir also gut aufgestellt. Ja, und dann leider noch ein Ausfall. Jakob Weber ist am Freitag während des Spiels gegen Kaufbeuren verletzt ausgeschieden und ja, es gibt wohl noch nichts Genaues, aber er soll mit Krücken gesichtet worden sein, und ich glaube, wenn jemand jetzt Krücken braucht, dann wird es für diese Playdown-Runde nichts mehr.
Wird vermutlich nicht innerhalb der nächsten 7 Tage wieder einsatzfähig sein, ja. Du hast es schon schön zusammengefasst. Was natürlich extrem bitter ist, dass jetzt mit Jakob Weber unser offensivstärkster Verteidiger und auch ja, der Defensivspezialist, der bisher die Kohlen so ein bisschen immer aus dem Feuer geholt hat, jetzt pünktlich zu den Playdowns, möchte man fast sagen, ausfällt, ist natürlich, ja, passt einfach zu der Saison, zum ganzen Saisonverlauf, dass man da jetzt wieder so einen Rückschlag hinnehmen müssen. Positiv hingegen natürlich absolut die Tatsache, dass jetzt Neffin wieder einsatzbereit ist, weil wir dadurch einfach gerade im Sturm jetzt wieder flexibler sind. Und korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber ich glaube, das waren jetzt die ersten Spiele, die wir mal mit 4 Kontingentspielern auf dem Feld bestreiten konnten, ja, oder?
Also zumindest kann man die Anzahl derer wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Aber ich muss sagen, also wir kommen da später noch genauer drauf, aber ich habe den Eindruck, das kommt ganz gut. Also die Rückkehr von Neffin halte ich persönlich für, ich will jetzt mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht echt ein Gamechanger für unser Spiel. Wir werden da später nochmal genauer drauf eingehen beim Heimspiel gegen Kassel, wo er ja dann im Einsatz war. Ansonsten natürlich die Rückkehr, sage ich mal, oder Nichtverletzung von Wong und Chambry und natürlich von Liz, dass die so schnell wieder da waren für mich, finde ich auch ganz wichtig. Und Laurikainen können wir dann wohl abschreiben. Schade, aber schade, ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man jetzt dann nicht mehr in Versuchung kommt, dann wieder nur mit 3 Ausländern auf dem Feld zu spielen, weil ich finde, das steht uns ganz gut, unserem Spiel. Und wenn du einen gesunden Laurikainen hast, dann kannst du den eigentlich auch nicht auf die Tribüne setzen. Muss man ehrlich sagen.
Ja, wäre eine seltsame Entscheidung oder zumindest eine Entscheidung, die wahrscheinlich wieder zu sehr kontroversen Diskussionen führen würde.
Ja, und da zu Recht. Also ich meine, das ist ja was man durchaus diskutieren kann. Jeder sieht es halt anders.
Ja, natürlich, ne? Natürlich.
Ich meine, Laurikainen konnte ja halt, wenn es schnell geht, ein Spiel gewinnen im Tor. Und andererseits muss man sagen, was halt, wenn dir ein Liss funktioniert, wen sollst du dann von den anderen draußen lassen? Also du schneidest dir da schon ins eigene Fleisch. Und ich persönlich finde, dass jetzt zumindest vor der Verletzung der Jonas Neffin Spiele gemacht hat, wo ich jetzt zu dem Schluss komme, dass man den ohne weiteres in den Playdowns einsetzen kann. Ich hoffe halt nur, dass er auch wirklich komplett gesund ist, auskuriert ist.
Und dass er auch gesund bleibt.
Ja, richtig, dass da jetzt nicht irgendwie wieder was passiert.
Ja.
Und er muss natürlich auch jetzt erst wieder ein bisschen reinkommen. Ich fand es deswegen total gut, dass er gegen Kassel im Tor stand. Weil meine Befürchtung war immer so ein bisschen, wenn der Neffin jetzt wieder kommt und soll zu den Playdowns dann ins Tor. Er war jetzt auch länger verletzt. Der wird auch nicht nahtlos wieder an seine alte Leistung anknüpfen können.
Also ich will mal kurz spoilern. Aus meiner Sicht hat er ein super Debüt gegeben nach seiner Verletzung.
Ja, absolut.
Aber da gehen wir ja dann auch später nochmal drauf ein. Ich würde sagen,
machen wir doch einfach mal.
Fangen wir mal an, aber nicht mit dem Kassel-Spiel, sondern zuvor hatten wir ja das Freitagsheimspiel gegen Kaufbeuren.
Ja, das vermeintlich einfachere Heimspiel.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, für beide Mannschaften eine nicht ganz unwichtige Partie. Kaufbeuren immer noch im Kampf um Platz 10 und die Eisbären im Kampf um Platz 12 und eigentlich auch um die bessere Ausgangslage dann eben für die Playdowns. Und dementsprechend war das schon eine Partie, wo ein gewisses Feuer drin war, schon vor Spielbeginn. Und ja, im ersten Drittel, die Eisbären haben gut begonnen und sind folgerichtig mit 1:0 durch Ontel in Führung gegangen. Es war ein sehr kurioser Treffer.
Ah ja, stimmt. Ja,
ja, Fiesinger hat den Puck in der Fanghand und diese befand sich aber offenbar, so hat man es dann nach dem Videostudium auch entschieden, komplett hinter der Torlinie und damit eben auch der Puck im Tor.
War total seltsam.
War wirklich eine verrückte Szene, aber Ontel hat auch sofort gejubelt. Also die Spieler auf dem Eis haben es, glaube ich, schon direkt gesehen. Zum Glück hat der Videobeweis uns dann auch recht gegeben und so sind wir dann mit 1:0 in Führung gegangen.
Das ist also ein klassisches Beispiel dafür, dass der Videobeweis durchaus seine Berechtigung hat, weil das einfach Sachen sind, die du als Schiedsrichter nicht sofort wahrnehmen kannst. Und die erste Reaktion vom Schiedsrichter war, dass es kein Tor ist.
Genau.
Und auch, wie ich finde, völlig zu Recht. Also ich kann jetzt da nur sagen, wäre ich da unten gestanden, hätte ich es genauso im ersten Moment entschieden. Und als Fan war ich auch total verwirrt, weil irgendwie das für mich keinen Sinn ergeben hat. Der Teut hat für mich den Schuss ganz klar gehalten und der Ontel hat trotzdem gejubelt.
Ja.
Und ich dachte mir, okay, wenn der jubelt, dann wird es einen Grund haben. Also irgendwie war das total verwirrend.
Ich finde auch, dass man das auch nicht so häufig sieht, dass die Torentscheidung auf dem Eis durch den Videobeweis korrigiert wird. Also zumindest geht es mir vom Gefühl her
so.
Stimmt.
Ja. Was für die Schiedsrichter spricht, genau.
Ja, dass die sich das anschauen, dass die sich dann auch hinstellen und sagen, okay, wir haben das auf dem Eis anders gesehen. Im Video sieht man ganz klar, dass es eben nicht so war und dementsprechend korrigieren wir unsere Entscheidung. Von daher, ja, kann man schon mal da sagen, Hut ab.
Und das musst du auch erstmal, also das kannst du gar nicht sehen. In der Live-Sequenz muss man auch sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Schiedsrichter stand auch praktisch auf der anderen Seite vom Tor. Hat also durchs Netz durchgeschaut, also das kannst du nicht sehen. Du musst da in dem Fall einfach sagen, du gibst das Tor nicht. Also wenn es den Videobeweis nicht gäbe, hätte man es hundertprozentig nicht bekommen.
Ja.
Und von daher, wie gesagt, oftmals schimpfen die Leute, wenn der Videobeweis dann zu Rate gezogen wird und uns wird irgendein Tor aberkannt oder so. Aber im Gegensatz zum Fußball finde ich den beim Eishockey ehrlich gesagt ganz gelungen. Aber ja, jedenfalls kurioses 1:0. War ein schöner Auftakt für das Spiel.
Ja, vor allem aus dem Grund, weil wir auch endlich mal in Führung gegangen sind in der Partie. Gerade in einer nach wie vor sehr wichtigen Partie ja auch. Aber ein paar Minuten später dann der Ausgleich von Kaufbeuren. leider, wie schon so oft in dieser Saison, unter gütiger Mithilfe unserer Verteidigung. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, es ist einfach extrem bitter. Und was dann noch schlimmer für die Eisbären kam, Kaufbeuren dann im Powerplay 42 Sekunden vor Drittelende durch einen Alleingang mit dem 2:1. Und bis dahin spielte eigentlich größtenteils nur der EVR. Und dann ist das erste Drittel vorbei und du liegst plötzlich wieder 2:1 hinten.
Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie die Leistung von Kaufbeuren schmälern, aber ich muss sagen, man hätte beide Tore leicht verhindern können, also zumindest so, wie sie gefallen sind. Kaufbeuren hätte natürlich in diesem Powerplay dann trotzdem noch ein Tor erzielen können, aber speziell das 1:1 und das 1:2, wie die gefallen sind, das musst du verhindern.
Beide Szenen,
ja, absolut. Also das 1:1 ist ja sowieso Katastrophe. Ich meine, da stand der Olivier Roy im Tor am Freitag. Der muss sich echt veräppelt vorgekommen sein. Ich wollte es jetzt nicht sagen. weil die sind ja wirklich zu dritt da allein vom Tor rumgefahren. Und beim 1:2 läuft der Spieler einfach durch die Mitte
in Alleingang. Läuft durch die Mitte, durch beide
im Verteidiger. Im eigener Unterzahl.
Richtig. Also das sind einfach Situationen, die dürfen dir eigentlich in der Hauptrunde schon nicht passieren, sind bei uns aber sehr häufig passiert in dieser Saison. Aber jetzt mit Blick auf die kommenden Playdowns, da ist sowas einfach tödlich.
Ja, also das muss man ganz, ganz dringend abstellen. Wenn es jetzt überhaupt noch geht, da glaube ich, kann man nicht einmal irgendwie jetzt eine neue Taktik einstudieren oder so, sondern das ist einfach Wachsamkeit.
Nein, du musst einfach versuchen, diese individuellen Fehler, die du leider immer wieder machst in der Abwehr, die musst du einfach versuchen zu minimieren. Ganz abstellen wirst du sie nicht können, aber zumindest insoweit minimieren, dass sie dann nicht gleich sofort zu Gegentoren
führen. Aber es ist, finde ich, durchaus, ich sehe da auch schon ein bisschen Licht am Horizont, weil ich denke mir, das sind Sachen, die kann man abstellen. Weil es geht um Wachsamkeit, es geht vielleicht auch ein bisschen um Spritzigkeit, aber es geht nicht darum, dass da Spieler auf dem Eis stehen, denen man erst das Eishockeyspielen beibringen muss. Das ist nicht der Fall. Es geht darum, dass sie zu langsam schauen, dass sie zu langsam vielleicht den Spielfluss antizipieren und bis sie mal mitbekommen, was da passiert, ist der gegnerische Stürmer schon über alle Berge. Das muss man vielleicht dann Blick schärfen.
Das ist sicherlich auch eine Kopfsache.
Das ist jetzt natürlich nichts, was jetzt über eine Woche hier zum Reparieren ist, aber vielleicht kann man es halt wenigstens ein bisschen eindämmen, könnte ich mir vorstellen.
Genau, einfach minimieren. Ja. Na gut, wie schon gesagt, nach dem ersten Drittel dann 2:1 für Kaufbeuren. Bis dahin haben die Eisbären wirklich ein gutes Spiel gemacht. Im zweiten Drittel dann zum Glück die schnelle Antwort der Eisbären, 30 Sekunden nach Wiederanpfiff, auch im Powerplay. Da schießt man ja momentan oder eigentlich seit Tyler Wong für unsere Farben aufläuft, schon wieder einige Tore. Wieder eine schöne Kombination, Morley, Wong und Angeran drückt ihn dann in der Mitte im Slot über die Linie.
Ja, war super gespielt.
Wirklich ein schöner Powerplay-Treffer, genau so musst du es eigentlich spielen und damit bist du wieder voll im Spiel drin.
Und auch mit direkten Pässen, also es war wirklich auch schnell gespielt und auch mal auf die Kelle und nicht irgendwo hin der Pass.
Genau, nicht immer in die Rundung,
sondern... Ja, es war wirklich ein tolles Tor, muss man sagen, und auch verdient. Also echt super gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass am Angeran das gelungen ist, den da über die Linie zu bringen, weil man hat es ihm auch wirklich angesehen, wie er sich darüber gefreut hat. Es war super, mich echt für ihn sehr gefreut.
Gut, wobei man jetzt schon auch sagen muss, Angeran haut sich eh jedes Spiel rein.
Ja, total. Also, umso mehr freut es mich, wenn ihm da ein Treffer gelingt.
Natürlich. Und gerade für ihn, glaube ich, ist diese Position im Slot auch gar nicht so verkehrt.
Absolut.
Ich denke, das war auch ein bisschen so der taktische Kniff, den Flash da verwendet hat.
Und ja, du musst da den hinstellen, der die Figur hat,
genau, der Angeran. Genau, und der sich aber auch nicht zu schade ist, sich da reinzuhauen.
Richtig, genau.
Da haben wir jetzt nicht allzu viele leider in der Mannschaft, aber die wir haben, die machen das immer bravourös.
Ja.
Ja, 2 Minuten vor Drittelende des zweiten Drittels, dann Kaufbeuren erneut leider mit dem Führungstreffer. Im Powerplay wurde der Kaufbeurer Stürmer wirklich sträflich freigelassen am langen Pfosten und ja, auch wieder super ärgerlich, weil das musst du einfach anders verteidigen. Ich meine, unser Unterzahlspiel ist leider das schlechteste der Liga, aber Trotzdem darf dir sowas einfach nicht passieren, dass der da völlig frei am Pfosten steht und im Prinzip nur noch einschieben braucht. Zumal es ja kurz davor schon eine Szene gab, die eigentlich fast identisch war. Da hat der Kaufbeurer Stürmer noch nicht geschafft, den Puck im Tor unterzubringen, aber spätestens da musst du eigentlich als Spieler dann wachsam sein und musst wissen, okay, die probieren das so, die spielen das so und musst da vielleicht einfach eher den Schritt zurückgehen. Ich glaube, in der Situation hat Xaver Tippmann hinten seinen Mann verloren, weil er dann doch aggressiv auf den Puckführenden draufgegangen ist. Ist jetzt aus meiner Sicht die Frage gewesen, ob er tatsächlich diese Aufgabe erfüllen hätte müssen in Unterzahl oder ob da nicht eher ein Stürmer eigentlich draufgehen hätte müssen.
Ja,
Völlig egal, hätte, wäre,
das ist das
könnte.
Problem, wenn da dann die Zuordnung verloren geht, ne?
Genau.
Einerseits ist ja das, was wir als Fans auch oftmals fordern, das Penalty-Killing einfach ein bisschen aggressiver und offensiver zu gestalten. Andererseits hast du natürlich dann genau die Gefahr, dass die Zuordnung verloren geht und naja, es liegt in der Natur der Sache, dass der Gegner hat nur mal einen
Hat halt
Spieler mehr
einen
auf dem
mehr. Ja,
Feld.
natürlich. Und
Einer steht alleine, ne? Das
wenn du
ist
den
klar.
findest,
Ja.
dann kann der natürlich.
Aber der sollte halt im Idealfall bitte nicht neben dem Torhüter
Ja,
auftauchen. Ne?
ist richtig.
Das wäre schon toll.
Ja,
Aber gut.
Pausenstand 3 zu 2 für Kaufbeuren. Im dritten Drittel dann die Eisbären wieder im Powerplay mit dem Ausgleich und quasi im Gegenzug wieder ein Alleingang des ESVK und Samir Kabutli, der ja durchaus als Torjäger bekannt ist, macht dann das 3 zu 4 aus Eisbärensicht.
Ja, das war echt auch schon wieder so eine bittere Geschichte. Man hat immer das Gefühl, dass wenn wir ein Tor schießen, dass danach, ich weiß nicht, woran es liegt, ist vielleicht in meiner rosaroten Fanwelt, stelle ich mir vor, dass die sich so freuen,
Dass
dass
sie
sie dann
nicht konzentriert
vergessen,
sind.
sich zu konzentrieren. Woran es aber wirklich liegt, weiß ich nicht. Es ist aber wirklich so, dass es auffällig oft passiert, dass wir ein Tor schießen und dann, sag ich mal, in einem Rahmen von 1 bis 2 Minuten danach sofort das Gegentor kassieren.
Ja.
Wie oft wir uns das kaputt machen. Und oftmals wird es dann sogar zu einem Doppelpack gegen uns. Wie auch in dem Fall. Ne?
Ja, dann kommt nämlich das 3 zu 5 und damit zum ersten Mal eine Zweitore-Führung für Kaufbeuren. Maximal unglücklich muss man in der Situation ganz klar sagen, denn der Kaufbeurer Stürmer zieht ab, schießt Kose an und von dem geht der Puck ins Tor. Also auch das passt wieder so ein bisschen zu der ganzen Saison, die wir bisher erleben durften. Ich sage es jetzt
Ja.
ganz salopp, hast du Scheiße am Schläger, hast du Scheiße am
Ja,
Schläger.
ist so. Und wenn du hinten drin stehst, dann ist das nun mal so. Warum ich vor dem Spiel das Gefühl hatte, wir könnten da was reißen, weil ich mir halt dachte, Kaufbeuren geht's genauso. Ich dachte, die haben auch Scheiße am Schläger.
Ja,
Aber jetzt in dem Spiel hatten sie eigentlich
offensichtlich hatten wir mehr.
ein gutes Händchen.
Ja,
Ja, genau.
nee, keine Ahnung. Auf jeden
Ja.
Fall haben wir dann natürlich nochmal alles probiert. Das muss man der Mannschaft definitiv zugutehalten. Nicht erst in diesem Spiel, sondern auch die Spiele davor schon. Also die hauen sich rein, die versuchen
Ja.
alles, den Bock nochmal umzustoßen. Und 2 Minuten vom Ende sind wir dann auch nochmal auf 4 zu 5
Ja.
herangekommen. Das war aber dann leider auch der Endstand. Zu einem 5 zu 5 hat es nicht mehr gereicht. Und damit sind wir leider erneut ohne Punkte
Ja, das
dagestanden.
war dann schon bitter zum Schluss. Also ich finde, rein von den Spielanteilen her hätte man durchaus mehr verdient gehabt, aber Kaufbeuren hat das auch sehr gut gespielt, das muss man sagen. Die haben das effizient durchzogen, das Spiel, die haben ihre Torchancen genutzt. Und was vielleicht gar nicht so, ja, ich fand es zumindest überraschend, das Schussverhältnis war zum Schluss 30 zu 44 aus unserer Sicht. Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass das so auf die Seite von Kaufbeuren hängt.
Ich war tatsächlich auch überrascht.
Aber lag alles nur im zweiten Drittel, muss man dazu sagen.
Ja,
Ja.
aber ich hätte auch eher ein ausgeglicheneres Spiel
Ja.
gesehen, sogar mit leichten Feldvorteilen für uns. Also, ich meine, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht.
Ja, ich sag mal, Schüsse allein sind sie ja auch nicht. Es kommt ja auf
Natürlich.
die Qualität der Schüsse an. Das wird ja in der Statistik logischerweise gar nicht berücksichtigt. Der Schuss ist ein Schuss. Und wir haben halt da vielleicht oftmals dann noch eine bessere Gelegenheit gesucht, als gleich abzuziehen. Aber wie gesagt, ich war doch überrascht über diesen großen Unterschied. Vielleicht noch ganz kurz ein paar andere Statistiken zu dem Spiel, weil ich es auch ganz interessant fand. Nur 41% Bully-Quote. Das finde ich ist zu schlecht für ein Spiel gegen Kaufbeuren, die ja zu dem Zeitpunkt bloß und auch jetzt noch 2 Plätze über uns stehen. Ist das zu schlecht, ne? 41,8% waren es. Dafür Powerplay wieder ein Drittel, das ist auch okay. Und Penalty Killing halt wieder nur 50%. Das ist auch zu wenig und auch gegen Kaufbeuren zu wenig. Das ist ein Wert, den kann ich mal gegen Kassel, Krefeld oder Dresden kriegen, aber das darf mir gegen Kaufbeuren nicht passieren.
Naja, du hast halt vor allem das Problem, A, wenn du die Bullies nicht gewinnst, du läufst halt immer hinterher und B, wenn du dann natürlich die wichtigen Bullies jetzt, sei es in Unterzahl, dann eben nicht gewinnst,
Richtig,
dann ist der
ja.
Gegner sofort in der Aufstellung und dann ist es einfach extrem schwierig. Und wenn du dann eine Mannschaft hast wie Kaufbeuren, die ja schon stark am Puck auch ist, dann musst du da erstmal die Scheibe wieder erobern. Also ist natürlich nicht ganz so einfach dann.
Ja, logisch, natürlich. Da war übrigens deswegen auch eine Änderung in unserem Unterzahlspiel. Der Corey Trevino ist da jetzt auch im Unterzahl auf dem Eis, um eben die Bullyquote ein bisschen zu heben, weil sicherlich ein großes Problem ist, wenn du, ja, ich sag's jetzt mal so übertrieben, jedes Bully in Unterzahl verlierst, ist halt der Gegner sofort in der Aufstellung. Und du hast überhaupt keine Chance, dass du dich mal auch befreist und den Gegner dann beim Wiederaufbau störst. Das geht halt dann einfach zu schnell. Na gut, okay, hat jetzt gegen Kaufbeuren noch nicht so gut funktioniert. Aber wie gesagt, wir wollen ja die positiven Dinge hervorheben. Erstens mal wieder 33% Powerplay-Quote ist echt aller Ehren wert. Und zum Penalty-Killing nochmal kurz: 5 Minuten gab es ja Check gegen die Bande gegen Timo Kose, Ende des zweiten Drittels, eine 5-Minuten-Strafe.
Die haben wir komplett gekillt.
Komplett,
Ja.
genau. Zählt leider aber so als eine. Ich finde, man sollte mehr zählen, aber gut. Also zumindest für die Statistik zählt es nur als eine. Fand ich aber stark, weil, naja, bei dem Penalty Killing von uns, muss ich ehrlich sagen, habe ich damit schon 2 Gegentreffern gerechnet. Also
Ja,
nicht.
also wär nicht überraschend
Ja,
gewesen, leider.
richtig.
Ja.
Aber gut. War auf jeden Fall letztendlich dann schade, dieses Spiel zu verlieren.
Ja, größter Wermutstropfen natürlich die Verletzung von Jakob Weber.
Richtig, genau.
Und
Und
ja,
damit war aber dann
damit
auch
war
die letzte Chance auf Platz 12 dahin.
richtig, aber auch für Kaufbeuren lief es gar nicht so gut, denn Freiburg hat im Parallelspiel gewonnen und Kaufbeuren ist durch diesen Sieg trotzdem weiterhin auf dem 11. Platz geblieben.
Richtig,
Also
ja.
ich glaube, unser Kommentator hat es dann einem Kaufbeurer Spieler im Interview nach dem Spiel sogar schon mitgeteilt, dass sie nach wie vor auf dem 11. Platz sind. Der hat dann ganz verdutzt geschaut. Ja.
Ja, aber ich glaube, also eine minimale Chance hätten die am Sonntag noch gehabt im direkten Duell, wenn sie irgendwie, glaube ich, besonders hoch gegen Freiburg gewonnen
Ja,
hätten,
das.
mit 7 oder 8 Toren Unterschied.
Genau.
Also, ja.
Wir können das Ergebnis vorwegnehmen. Freiburg hat auch da gewonnen und von
Ja,
daher ist,
hat sie dann das erledigt,
hat
das
sich das
Thema, richtig,
erledigt,
ja. Und
genau.
zwar in aller Deutlichkeit sogar.
Ja, 2 zu 6,
Ja,
glaube ich, war es am Ende.
richtig. Aber gut, das ist ja Kaufbeuren und bei uns geht es um den EVR. Und Kaufbeuren interessiert uns jetzt erstmal nicht. Dann schauen wir doch mal das Spiel am Sonntag an gegen Kassel.
Ist natürlich die leichteste aller Aufgaben. Nein, Spaß beiseite.
Ja, natürlich.
Kassel hat vor der Partie noch genau einen Punkt mindestens benötigt, um auch rechnerisch nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden zu können. Und für die Eisbären, ja, da ging es im Prinzip darum, einerseits diesen 11-Punkte-Vorsprung auf Selb vielleicht zu holen mit Blick auf eine mögliche zweite Playdown-Runde. Aber meinen Augen vielmehr eigentlich darum, nochmal ein Erfolgserlebnis einzufahren, dass man sich weiterhin gut präsentiert. Wie gesagt, aus meiner Sicht die letzten Spiele, wir hatten schon eine ansteigende Form, auch wenn die Ergebnisse am Ende wieder nicht gepasst haben. Aber du kannst der Mannschaft den Kampf und den Einsatzwillen nicht absprechen. Und ja, natürlich, was man auch nicht außer Acht lassen sollte, in dem Spiel ging es auch darum, dass man halt nicht noch mehr Verletzte einsammelt.
Ja, richtig. Muss man einmal sehen. Ne? Also, ich habe auch gedacht, gut, ich dachte mir vor dem Wochenende halt gegen Kaufbeuren, kannst du dir vielleicht dieses Erfolgserlebnis holen. Ich
Ja.
habe jetzt da an Kassel nicht gedacht. Aber logischerweise, du, einfach nochmal ein gutes Spiel zeigen und gleichzeitig aber auch schauen, dass sich niemand verletzt, das ist schon ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge in so einem letzten Hauptrundenspiel. Aber ich glaube, so geht es halt jetzt zum Beispiel Kassel auch, weil die wollen ja auch nicht mit verletzten Spielern in die Playoffs gehen. Und von daher war es insgesamt eher faires Spiel. Aber schauen wir mal genauer drauf.
Ja, vielleicht davor noch ein besonderer Blick aufs Line-Up. Wir haben es ja in den Kader-News vorher schon angeteasert. Genau. Neffin nach langer Verletzung wieder im Tor. Dadurch das erste Mal, dass wir mit vier Contis auf dem Feld spielen konnten. Liss wieder in einer Reihe mit Wong und Chambry, wie zuletzt ja auch in Krefeld, bevor Liss dann ja unglücklich ausgeschieden ist. Jakob Weber dafür, wie gesagt, schon raus.
Ja, und dafür dann der Gajowski wieder in der Abwehr.
Genau.
Ich war ganz froh jetzt, dass er wieder in der Offensive aufläuft. Ich persönlich finde, dass das nicht so gut funktioniert in der Abwehr, aber er ist wohl die einzige Option, muss man jetzt auch dazu sagen. Irgendjemanden musst du da mit reinziehen. Ich weiß nicht, was mit Sandro Meyer war. Der hat in der Aufstellung gefehlt.
Ich glaube, dass er als überzähliger Spieler, weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, dass Gaio in der Abwehr aushilft, liegt jetzt nicht allein an der Entscheidung von Flash, sondern ich glaube, auch Gaio will sich einfach in den Dienst der Mannschaft stellen.
Ja, aber macht er das damit?
Das ist natürlich die Frage, aber ich glaube, er sieht es schon so. Und er hat ja das in Interviews sehr oft ja schon betont, dass ihn der Trainer aufstellen kann, wo er will, und er wird immer diese Rolle ausfüllen.
Ja, ist ja richtig so.
Natürlich, von der Einstellung her komplett richtig.
Aber es ärgert mich wahrscheinlich nur deswegen so, weil ich halt das auch so gesehen habe. Ich habe das gesehen, dass der in der Abwehr sinnvoll aufgehoben ist, dass der mit seinen Aufbaupässen da eine richtig gute Rolle spielen kann, und die Idee konnte ich verstehen, und deswegen ärgert es mich jetzt eigentlich, dass das bisher überhaupt nicht so gut funktioniert hat.
Ja, wobei man sagen muss, um das gleich vorwegzunehmen, im Spiel gegen Kassel fand ich ihn deutlich besser in der Abwehr als in den Spielen zuvor.
Ja, das ist also richtig.
Da hat er mal gut gefallen. Ja. Aber ja, bevor wir da jetzt noch weiter drüber philosophieren, wir haben es eh nicht in der Hand, lass uns einfach mal ins Spiel reingehen.
Jawohl.
Und das erste Drittel ist eigentlich schnell erzählt. Die Eisbären haben sehr gut gespielt in meinen Augen. Kassel war eigentlich nur durch Konter wirklich gefährlich, aber wie auch schon gegen Kaufbeuren haben wir uns durch individuelle Fehler in der Abwehr das Leben wieder selber schwer gemacht und Kassel zum Toreschießen eingeladen. Und so geht Kassel dann mit einer 2:0 Führung in die Drittelpause. Und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, Kassel wusste zu dem Zeitpunkt selber nicht, warum sie gerade 2:0 führen.
Ja, also man sollte vielleicht tatsächlich diesen zweiten Treffer ein bisschen hervorheben, weil das ist wirklich, also sinnbildlich für unser momentanes Dasein steht, dieser Treffer. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, der da hinterm Tor war. Das
war Corby Schütz.
Schütz, genau, richtig. Der da die Scheibe hinterm eigenen Tor hat und er will eigentlich einen Aufbaupass spielen. Weidner von den Kassel Huskies steht da vor ihm. Und also, es steht weit und breit kein anderer Spieler da, aber der Corby Schütz passt ihn praktisch direkt an, und von Weidner springt die Scheibe dann ins Tor. Neffin war natürlich völlig überrascht. Muss ich ehrlich gestehen, kann er eigentlich ja nichts dafür, hätte aber trotzdem vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein können.
Du meinst, dass er den kurzen Pfosten zumacht?
Ja, ich meine, du hast einen eigenen Spieler hinter dir stehen mit dem Puck, vor dir steht Spieler des Gegners. Sollte als Torhüter einfach auf alles gefasst sein, unter anderem auf das, was da passiert ist. Es gab schon so viele kuriose Sachen im Eishockey, in der Eishockey-Geschichte, dass man zumindest hätte da etwas mehr aufpassen können. Aber ich will es ihm gar nicht in die Schuhe schieben, um Gottes Willen.
Nein, ich glaube,
also will ich nicht. Aber einfach, sogar dadurch hätte man es noch verhindern können.
Vielleicht, ich glaube nicht, dass er da was machen hätte können oder aufmerksamer hätte sein müssen, weil ich der Meinung bin, dass unsere Mannschaft ja gewisse Spielzüge gerade im Aufbau auch einstudiert, zumindest
vielleicht
hofft man das. Und ich glaube, dass Schütz hier durch den Slot, also quasi den Aufbau durch die Mitte machen wollte, war so eigentlich nicht eingeplant, weil ehrlicherweise auf der Seite war ja alles offen. Also er hätte einfach nur den Puck nach links rausspielen müssen. Und ich denke, dass Neffin einfach damit gerechnet hat in dieser Situation und deswegen einfach da nicht direkt am Pfosten war. Aber es ist auch völlig egal.
Wenn ich anschaue, was wir in der Abwehr für Patzer reinhauen, und Neffin ist ja jetzt nicht irgendwie gerade erst zum Kader gestoßen, der weiß das ja auch, dann habe ich mir einfach...
Du meinst vor dem Hintergrund quasi?
Ja, es war halt irgendwie in meinem Kopf drin, dass ich mir gedacht habe, Mensch, hättest du es vielleicht sogar ahnen können? Nein, das geht jetzt natürlich zu weit. Aber wie gesagt, ich gebe ihm überhaupt keine Schuld. Ich sage nur, theoretisch hätte das dadurch nur verhindert werden können. Aber was überhaupt nicht passieren darf, ist, dass Schütz da einen Gegner anpasst, der einen Meter vor ihm steht. Und links und rechts ist als komplette Eis frei. Er kann alles machen, bloß nicht das.
Also ich glaube, wenn ich für uns beide spreche und sage, das war leider wieder ein krasser individueller Fehler, der letztendlich...
Ja, das waren genau die Dinger, die uns die Spiele kosten. Und zwar schon seit... jedenfalls jetzt zuletzt, das sind genau die Dinge, das kostet uns die Spiele, weil du dich immer wieder so zurückkämpfen musst, das kostet dich Kraft, die dir zum Schluss fehlt. Von Moral und so möchte ich gar nicht anfangen, wie dich das reinhaut oder dir eine reinhaut, wenn du da so ein 0-2 kassierst. Naja, egal. Aber jedenfalls kurioses Ding.
Ja.
Und dann steht es 0-2 nach dem ersten Drittel.
Ne? Und bei einem Schussverhältnis aber von 12-9 für die Eisbären. Also auch überraschend gegen Kassel in meinen Augen.
Es drückt das Spiel ganz gut aus, finde ich. Es war wirklich ein sehr gutes Spiel von den Eisbären.
Genau. Im zweiten Drittel ist dann eigentlich auf beiden Seiten wenig Nennenswertes passiert, außer der Hammer von Olli Liss zum 1-2 Anschlusstreffer. Ähnlich auch schon wie gegen Krefeld war da eigentlich für den Husky-Schlussmann Maurer in dem Fall einfach nichts zu machen. Also
Das war ein richtig gutes Ding. Das war genau das Ding, das man vom Liss erwartet.
Richtig. Wenn er in Szene gesetzt wird und freigespielt wird, ich glaube, er hat noch eine kurze Körpertäuschung gemacht und hat das Ding dann einfach versenkt. Genau dafür ist er da und hoffentlich macht er das in den Playdowns auch weiterhin so. Schussverhältnis nach dem zweiten Drittel auch wieder positiv gewesen, 13-7 diesmal. Also du kannst dich eigentlich nicht beschweren.
Nee, es ging auch genauso weiter. Also ich finde, dass auch Kassel auch im zweiten Drittel eigentlich nicht so viel gezeigt hat. Wir haben auf unseren Plätzen darüber diskutiert, ob Kassel nach dem 2-0 jetzt einen Schongang einlegt, weil ihnen ja ein Punkt reicht und keine Ahnung. Und ich habe gesagt, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, so tickst du auch nicht. Du gehst jetzt da nicht hin und sagst, naja, jetzt schauen wir halt mal, du willst das Ding gewinnen und
glaube ich
auch. Hier 2-0-Führung ist gar nichts. Also die werden kaum so doof sein, sich da im zweiten Drittel hinstellen und sagen, ja, jetzt schauen wir mal, wir werden schon gewinnen.
Man braucht sich ja nur anschauen, dass ja auch die Eiszeiten der Husky-Spieler nach wie vor meines Erachtens ganz normal verteilt wurden. Also da war es jetzt auch nicht so, dass irgendwie die erste Reihe geschont wurde so. Also das Spiel wurde von Seiten der Nordhessen definitiv nicht abgeschenkt.
Nee, dass jetzt sie vielleicht nicht total Vollgas wie im Finale oder so spielen würden, das war, glaube ich, vorher schon klar.
Ja, aber wir haben ja auch gut dagegen gehalten.
Ja, eben, also bist da immer noch so gut,
wie es der Gegner zulässt. Das muss man schon auch herausstellen. Die Eisbären haben sich da wirklich, wirklich gut präsentiert.
Ja.
Und so war es dann auch, dass wir den Ausgleich im Powerplay durch Preto noch erzielen konnten. Und 3 Punkte, also ein Sieg nach regulärer Spielzeit, wäre auch absolut in diesem Spiel absolut drin gewesen. Und ich glaube, das hätte vor dieser Partie sicher niemand für möglich gehalten.
Ja, das denke ich auch. Also ich gehe sogar so weit und sage, es wäre auch gerechtfertigt gewesen, es wäre verdient gewesen, das dritte noch zu schießen. Und das 3-2 wäre das Ergebnis gewesen, das nach dem Spielverlauf auch absolut gerechtfertigt gewesen wäre. Aber auch Kassel ist natürlich jetzt nicht auf der Brennsuppe hergeschoben. Die haben das. Aber ich denke halt auf jeden Fall, es wäre definitiv nicht unverdient gewesen. Vielleicht zu viel des Guten. Jedenfalls ging es da dann in die Overtime und damit hat man uns diesen einen Punkt erst einmal erkämpft fürs Erste in der Overtime. Wäre der Zweite auf jeden Fall auch noch drin gewesen. Wir hatten auch da mehr vom Spiel und mehr, meiner Meinung nach, Möglichkeiten, auch wenn Kassel da öfter aufs Tor geschossen hat, aber ich fand uns präsenter. Leider ist auch dann wieder genau das passiert, was schon öfter jetzt in der Overtime passiert ist. Irgendwie zu dritt vertändeln die Scheibe und der Gegner läuft alleine aufs Tor zu. Und dann ist das Ding natürlich drin. Aber ich mich da dann immer ärgere, weil ich denke mir, mein Gott, kann auch mal vorbeischießen. Also der Fehler ist passiert, ja. Okay, aber muss der dann auch noch drin sein?
Du darfst nicht vergessen, dass Kassels Goldhelm Tristan Keck da aufs Tor zugelaufen ist und der macht die Dinger halt im Normalfall. Ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Oder das ist halt, kann man auch mal halt zufällig halten oder ja, klar, keine Ahnung.
Klar, dass der einfach, oder der haut drüber, keine Ahnung.
Aber nee, egal, muss aber, dann auch noch drin sein.
Aber gut, was du halt nicht vergessen darfst, bei 3 gegen 3 in der Overtime sind diese Alleingänge, das ist halt einfach gefährlich.
Also ja, das gibt, also natürlich.
Das gibt halt dieser das Modus darf einfach passieren. Her und das darf halt so nicht passieren. Das darf nicht
passieren.
Aber es ist eigentlich auch egal gewesen in dem Sinne. Kassel hat das Minimalziel erreicht. Die sind Hauptrundenmeister geworden, haben diese noch fehlenden Punkte geholt. Und bei uns hat es leider für diesen 11-Punkte-Vorsprung eh nicht mehr gereicht. Wir hatten auch am Ende des dritten Drittels keine Möglichkeit mehr, den Torhüter noch zu ziehen und so halt vielleicht nochmal ein bisschen Druck auszuüben und vielleicht das dritte Tor in der regulären Spielzeit zu erzwingen. Muss man auch fairerweise sagen, hat Kassel dann natürlich top gemacht. Die wollten den einen Punkt, die haben das Spiel dann am Ende echt gut verwaltet, haben die Scheibe in den eigenen Reihen laufen lassen und dann war damit auch dieses Thema 11-Punkte-Vorsprung auf Selb dann auch erledigt.
Aber jedenfalls starker Auftritt, muss ich ehrlich einfach festhalten. Also jetzt, wenn man das Spiel isoliert betrachtet, ohne jetzt mal zu schauen, dass es halt wieder eine Niederlage war und was vorher alles passiert ist, ich finde, es war ein starker Auftritt. Hast da gegen einen Hauptrundenmeister, Hauptrundenserienmeister, muss man schon fast sagen, gespielt und von daher ist es auch keine Laufkundschaft. Und so ein Spiel abzuliefern und dann 2-3 nach Overtime zu verlieren, muss ich ehrlich sagen, zu jedem Zeitpunkt während der Saison hätte ich das für okay befunden. Da gab es meiner Meinung nach nichts dran zu bemängeln.
Ja.
Neffin mit einem guten Wiedereinstand,
hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Hat mich überrascht, hat wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert, hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber gut, nachdem er jetzt ja doch schon einige Zeit wieder im Training war, hat ihm das, glaube ich, ganz gut getan, dass er da jetzt nicht komplett ins kalte Wasser geworfen wurde.
Aber so in der Form, glaube ich, absolut in Ordnung, wenn man ihn statt Roy reinstellt, würde ich absolut für die Playdowns so in Erwägung ziehen, das so zu spielen mit den vier Kontingentspielern bei den Feldspielern, weil ich finde, dass unser Spiel sehr belebt. Liz ist sichtbar gut aufgehoben in der Reihe mit Wong und Wong weiß auch, wie er Liz anspielen soll. Also man hat jetzt mehrmals schon wieder diese, ich will jetzt nicht sagen legendären, aber doch diese bekannten Liz-Schlagschüsse sehen können. Der hat auch einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Freude wieder am Spiel. Also ich finde, so wie das gestern war, ist das in Ordnung und so kann man in den Playdowns auch gehen.
Ja, Peter Flash hat ihn ja auf der Pressekonferenz auch in höchsten Tönen gelobt, hat gesagt, dass er ein Leader ist in der Kabine, dass er nicht jammert, dass er auch diese Entscheidung, dass er erstmal draußen war und für Wong anstandslos, ohne zu klagen, hingenommen hat und sich einfach in den Dienst der Mannschaft stellt. Und ich glaube, das sieht man auch ein Stück weit auf dem Eis. Gut, ich würde sagen, wir schließen jetzt einfach das Kapitel Heimspiel gegen Kassel und damit auch die Hauptrunde ab.
Ja, richtig.
Nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Kassel Huskies zur Hauptrundenmeisterschaft und natürlich viel Glück beim Unterfangen Aufstieg und in den Playoffs. Und ja, bevor wir uns jetzt auf die Playdowns stürzen und auf unseren kommenden Gegner in den nächsten womöglich 7 Partien, würde ich sagen, schauen wir erstmal noch auf das Tippspiel, weil die Hauptrunde ist jetzt zu Ende und dementsprechend haben wir noch zwei Tipps, die wir noch auflösen müssen. Ich fange einfach mal an. Die Partie gegen Kaufbeuren hast du 4-1 getippt und ich 3-2.
Mhm, das ging ja gut. Okay, also 0 Punkte für jeden.
Genau. Und die Partie gegen Kassel, da haben wir beide jeweils einen Auswärtssieg für Kassel getippt. Du 2-4, ich 1-4. Da also waren wir zumindest Punkt, ja. Tendenziell okay. Gleich und haben da wenigstens Punkte geholt.
Gut, also insgesamt muss ich sagen, hat man jetzt ja noch nicht so viele Gelegenheiten mit dem Tippspiel, muss man jetzt auch dazu sagen, aber es ist bisher schon ziemlich kläglich.
Leider ja. Ich glaube, wir überlegen uns das nochmal, ob wir dann zur neuen Saison sowas wieder machen oder zu den Playdowns. Nee, schauen wir mal.
Schauen wir doch noch kurz auf die Abschlusstabelle.
Genau.
Nach der Hauptrunde. 52 Spieltage sind absolviert und das sind ja viele Überraschungen dabei letztendlich. Ganz oben vielleicht eher nicht. Also Kassel gewinnt die Hauptrunde mit 101 Punkten. Ich weiß nicht zum wievielten Mal in Folge, aber verdient vor allem bei der Konkurrenz mit Krefeld und Dresden und zuletzt auch Ravensburg, die jetzt wieder richtig in ihre Form hochgefunden haben. Also Krefeld auf der 2, Ravensburg auf der 3, Dresden auf der 4, die sind zwischendurch mal, ja, man hat gedacht, uneinholbar auf Platz 1 gestanden, dann ein bisschen eingebrochen und zuletzt jetzt auch mit einer krassen, also für Dresden eine krasse Niederlagenserie.
Ja, man sieht die Tendenz, nur Niederlagen aus den letzten 5 Spielen auf jeden Fall. Was positiv ist, dass unter den ersten 4 zumindest 3 Aufstiegsaspiranten dabei sind.
Ja, richtig.
Das macht Hoffnung, dass es auch mal wieder einen Aufsteiger aus der DEL2 gibt. Zu Kassel vielleicht noch, ich finde es schon überraschend, dass sie am Ende dann doch wieder Erster geworden sind, weil ich der Meinung war, dass man das während der Saison zwischenzeitlich nicht so hätte erwarten können.
Ja,
stimmt. Da war ja wirklich Dresden so ein bisschen das Maß der Dinge und auch Krefeld extrem stark. Und Kassel war immer so, in meinen Augen, so ein bisschen dahinter, hinter diesen beiden. Ja. Aber Chapeau.
Also man muss auch sagen, die Huskies haben sie jetzt erstmals, oder ja, vielleicht jetzt nicht erstmals, aber mussten sie halt diesen ersten Platz wirklich hart erkämpfen. Vielleicht wird es für die Playoffs genau das sein, was sie brauchen, dass sie nicht schon vorher irgendwann den Hauptrundensieg sicher hatten und die letzten Spiele irgendwie so ausklingen lassen. Und ein Kumpel von mir sagt immer sehr gerne, du musst dein bestes Eishockey im März zeigen. Und Grüße gehen raus an der Stelle. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist. Und genau das könnte jetzt für die Huskies eigentlich so, ich sage jetzt mal, das Zünglein an der Waage sein, dass man halt jetzt bis zuletzt in der Spur geblieben ist und nicht jetzt schon irgendwie 5 Spieltage Schaulaufen machen konnte. Ne? Aber gut, Playoffs haben ihre eigenen Regeln. Schauen wir mal, wie das weitergeht dann. Auf der 5 und auf der 6 übrigens nochmal 2 Mannschaften, die ihre, also die für die DL theoretisch gemeldet haben, nämlich Rosenheim und Landshut. Also aus den ersten 6 sind praktisch alle 5 Clubs, die ihre Meldung für die DL abgegeben haben. Finde ich, ja, genau gerade im Hinblick auf die Aufstiegsregelung kann man da schon hoffen. Ne?
Wenn es jetzt wieder ein anderes Team wird, dann bekommst du nächste Saison.
Das ist wirklich, ja, es wäre schwierig. Schwierig. Also
ich würde es allen Teams gönnen und auch im Sinne des Sports natürlich.
Ja, sagen wir mal, Landshut, wenn jetzt da bleibt, ist schon okay. Aber nee, du hast natürlich recht. Das Wichtigste ist wirklich, glaube ich, wenn man einfach jetzt mal wieder einen Auf- und einen Absteiger hat.
Genau.
Und ich glaube, dass das dem Absteiger aus der DEL auch ganz gut tun kann. Sieht man ja zum Beispiel an Krefeld, dass man auch überleben kann, wenn man nicht sofort wieder aufsteigt und da einfach neue Euphorie entfachen kann. Man wird sehen, wer es am Ende wird. Aktuell sieht es recht schlecht aus für Augsburg. Und ich denke, dem Club würde das ganz gut tun.
Ja,
Augsburg war ja. Das sagt man natürlich leicht, wenn man nicht betroffen ist.
Absolut, aber Augsburg war ja die letzten Saisons immer schon eigentlich der Club, der hätte absteigen müssen, wenn es einen Aufsteiger gegeben hätte. Von daher, irgendwann reißt dann auch jede Serie, nenne ich es jetzt mal. Und dementsprechend, ja, man wird sehen. Ist jetzt auch gar nicht unser Thema. Wenn man sich dann die Tabelle der DEL2 noch weiter anschaut, in den Pre-Playoffs auf der 7 Blue Devils Weiden,
Ja, es ist eine große Überraschung.
man kann nur den Hut
Ja,
ziehen
ist Wahnsinn.
vor diesem Team, vor diesem Standort. Auf 8 die Lausitzer Füchse, 9 dann der ERC Freiburg und 10. der EC Bad Nauheim, die ja auch noch einen fulminanten Schlussspurt hingelegt haben und bis vor einigen Wochen ja noch im Kreis der Playdown-Kandidaten ganz gut
Ja.
dabei waren. Also auch da Respekt an den neuen Trainer und an das Team dort. Die haben da echt nochmal was abgerissen.
Also die vier für die Pre-Playoffs qualifizierten Teams, muss ich ehrlich sagen, von denen ringt mir eigentlich jedes Respekt ab. Weiden ist natürlich die Überraschung schlechthin in der Saison. Ich glaube, das ist jetzt auch schon so viel durchgekaut worden von allen Seiten. Da kann man nur Glückwunsch dazu sagen. Aber auch Weißwasser holt mal wieder so das Maximum aus diesem Standort raus, obwohl die auch jetzt gerade ein schwieriges Umfeld haben wegen Flexbande und Licht und was weiß ich was und wer das bezahlen soll. Ist auch alles schwierig, aber sportlich gesehen wieder ganz toll gearbeitet. Freiburg, nachdem es zwischendurch so ausgesehen hat, als würden die total abstürzen, nochmal den Trainer gewechselt und mit dem vierten Trainer in der Saison dann jetzt nochmal einen richtigen Schlussspurt hingelegt mit 5 Siegen in Folge, zumindest bei den letzten 5, die ich jetzt sogar sehe. Da richtig, wie auch Bad Nauheim, nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und da musst du zum Schluss erst nochmal so einen Endspurt hinlegen. Das ist echt aller Ehren wert. Und genau andersrum lief es im Grunde bei ESV Kaufbeuren auf der 11, die eigentlich über weite Teile der Saison mit den Playdowns nichts am Hut hatten.
Die eigentlich aus meiner Sicht auch eine Mannschaft sind, die da eigentlich gar nicht reingehört.
Nee, aber irgendwie zum Schluss einfach abgestürzt, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist immer gefährlich. Also ich finde das brandgefährlich, auch wenn man am Freitag gesehen hat, dass sie durchaus gut spielen können. Also ich finde, die haben ein gutes Spiel bei uns abgeliefert. Aber brandgefährlich, wenn du da zum Schluss so in die Playdowns reinrutscht, für den Kopf ist das immer ganz schwierig. Dann auf der 12 Grimmitschau, die auch es zwar jetzt nicht mehr geschafft haben, sich da ganz rauszukämpfen, aber mit deutlich steigender Tendenz zuletzt, hatten zwischendurch auch mal 3 Siege in Serie. Jetzt vielleicht ein bisschen Dämpfer am letzten Spieltag noch in Selb verloren. Nach Penaltyschießen, glaube ich. Ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, als Grimmitschau-Fan hast du wahrscheinlich nach den 3 Siegen in Serie gedacht, den vierten Typen jetzt auch noch einen selb. Aber naja, wie auch immer. Ja, dann auf
Es
der
ist, wie es
13,
ist, ja.
ja, ist wie es ist, richtig. Auf der 13 wir, da glaube ich, haben wir schon genug dazu gesagt. Und auf der 14 die selber Wölfe, die jetzt gegen Kaufbeuren in der ersten Playdown-Runde das Handicap von einem Spiel haben. Das heißt, Kaufbeuren hat 16 Punkte Vorsprung und braucht deswegen in der Serie nur 3 Siege anstatt 4. Ja, also wenn man jetzt vor der Saison die Hauptrundentabelle zum Schluss hätte tippen müssen, dann hätte ich sie so nicht getippt.
Ich auch nicht, vor allem unsere Platzierung natürlich nicht.
Ja.
Was man aber schon sagen muss, und ja, man bekommt es ja immer so ein bisschen aus Fankreisen, Foren, Social Media und so weiter mit, dass sich viele Fans jetzt über alles und jeden aufregen, sei es die Kaderzusammenstellung, sei es die Gesellschafter und oder einzelne Spieler oder keine Ahnung, warum die Toiletten in der Donauarena nicht renoviert wurden, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Ich für meinen Teil muss schon sagen, ich glaube, letzte Saison war einfach eine Ausnahmesaison, die du so vielleicht nie wieder haben wirst. Und ich denke, die Platzierung, auf der wir jetzt stehen, vielleicht nicht jetzt unbedingt der 13. Platz, aber so dieses Umfeld, in dem wir uns bewegen, also Playdowns oder knapp am 10. Platz vorbei. Ich glaube, das ist genau die Region in der Tabelle, in der wir uns realistisch betrachtet sehen müssen. Und deswegen kann ich diesen kompletten Unmut nicht so ganz verstehen. Ich meine, mir hat die Saison natürlich auch nicht so viel Spaß gemacht wie die vorherige oder die unsere erste DEL2-Saison, ganz klar. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, einfach realistisch sein. Und wir sind halt aktuell noch kein Top-6-Team oder Top-8 oder wie auch immer man das nennen mag, sondern bei uns geht es nach wie vor darum, irgendwie einfach die Klasse halten. Und ja, jetzt ist es halt nun mal über die Playdowns so, dass wir diese Aufgabe jetzt versuchen müssen zu stemmen. Und
ja, da muss man jetzt aber auch sehen, dass die Playdowns jetzt auch wieder eine neue Chance sind. Und zwar gleich zwei Chancen, die einem da eröffnet werden. Viele haben ja irgendwie so getan, als wäre man mit den Playdowns jetzt sofort abgestiegen. Es geht aber den anderen drei Teams genauso beschissen wie uns. Die haben alle die gleiche Angst und logischerweise, aber wir haben halt jetzt die erste Chance, die man hatte, vertan. Das ist die Hauptrunde. Wir haben aber noch zwei weitere Chancen. Da ist noch lange nichts verloren.
Ja, dann schauen wir uns doch die erste Chance in den Playdowns gleich mal an. Wir haben es ja schon erwähnt, in der ersten Playdown-Runde treffen wir auf die Eispiraten aus Grimmitschau. Kurioserweise unser letztjähriger Gegner im Halbfinale in den Playoffs. Also auch da sieht man schon, dass beide Mannschaften letzte Saison schon extrem überperformt haben. Die Grimmitschau hatten dieses Jahr auch enorm viel Verletzungspech und auch gewisse Leistungsschwankungen. Und Nico, wir kommen ja zuletzt leider aus einer etwas längeren Niederlagenserie in diese K.O.-Runde, aber unser letzter Sieg war am 14.02. zu Hause gegen
Grimmitschau.
Richtig, also das ist vielleicht sogar ein ganz gutes Omen, wer weiß.
Ja.
Ich möchte vielleicht kurz ein bisschen was zum Saisonverlauf sagen, den die Grimmitschauer hatten. Die höchste Platzierung war am ersten Spieltag, Platz 8, ist natürlich ein Wert ohne Aussagekraft. Zwischendurch waren sie nochmal auf Platz 10 und im November dann kurzzeitig auf Platz 11 und ansonsten eigentlich eben durchgehend auf den Playdown-Plätzen und lange Zeit auch auf dem letzten Platz. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, als wir in Grimmitschau, glaube ich, gespielt haben, da waren sie auch Letzter und da hätten wir echt einen Sieg gebraucht und ja, haben einfach gegen den Letzten verloren. Das hat mich extrem geärgert persönlich, weil wir so ein bisschen der Aufbaugegner waren für die Tabellenletzten, Tabellenschlusslichter. Aber gerade an das Spiel gegen Grimmitschau konnte ich mich noch gut erinnern. Ja, im Februar konnten sie die rote Laterne dann aber endgültig an die selber Wölfe abgeben und haben sich auch noch ein bisschen nach oben gekämpft. Und wir haben es ja gerade in der Tabelle schon gesehen, sie starten jetzt als 12. in die Playdowns. Man hat, das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, weil es, glaube ich, nicht ganz üblich ist. Man hat trotz der ausbleibenden Ergebnisse während der Saison an Jussi Torres, dem Trainer der Eispiraten, festgehalten und hat ihm auch öffentlich ja den Rücken gestärkt. Aus meiner Sicht wirklich ein starkes Zeichen, dass an diesem Standort schon auch auf Kontinuität gesetzt wird und hat mich auch für ihn extrem gefreut, weil ich finde, er ist ein sehr sympathischer Trainer, der aber sehr viel Eishockey-Sachverstand hat und aus diesem Standort und dieser Mannschaft schon echt einiges rausholt, auch wenn es jetzt diese Saison vielleicht nicht so aussehen mag. Ja, soviel jetzt zum Saisonverlauf. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Kader und die Schlüsselspieler in Grimmitschau ein bisschen an. Der Kader wurde im Vergleich zur vorherigen Saison nicht rund erneuert, sondern eigentlich ja, eher punktuell verstärkt. Insbesondere Leistungsträger wie Colin Smith im Tor, Oleg Schilin oder Tobias Lindberg wurden gehalten. Auch das ist schon respektabel in meinen Augen. Neu hinzu kam dann zuletzt beispielsweise mit Corey Mackin ein Kontingentstürmer, der vorher in Innsbruck spielte und der in den ersten 14 Spielen für Grimmitschau gleich mal 15 Punkte erzielt hat. Also auch das nochmal definitiv eine Verstärkung. Ja, Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Westsachsen, aber natürlich Tobias Lindberg. Und trotz längerer Verletzungspause und zwischendurch war er, glaube ich, auch mal für ein, zwei Spiele gesperrt, ist er zweitbester Scorer mit 36 Punkten aus 35 Spielen. Also das ist einfach der Antreiber der Grimmitschauer und wirklich für die Liga auch echt eine Bereicherung. Grimmitschau hat aktuell 5 Kontingentspieler unter Vertrag, Lindberg, Sigmund, Marinis, Mackin und Remö. Davon sind 4 Stürmer und letztgenannter ist ein Verteidiger. Und bemerkenswert hierbei ist vielleicht, dass alle Stürmer unter den Top-10-Scorern teamintern sind. Teaminterner Topscorer ist der Deutsch-Kanadier Colin Smith mit 43 Punkten, 10 Tore, 33 Assists. Vielleicht noch abschließend zum Torhütergespann, die Nummer 1, Oleg Schilin, bringt konstant gute Leistungen. Die Backups Christian Schneider, Florian Minich kann man auch jederzeit reinwerfen, haben auch schon bewiesen, dass sie gute Leistungen zeigen können. Und ja, als vierter Torhüter Tim Etienne Werner, der bislang aber noch ohne Einsatz in der Saison war.
Vielen Dank, Tom, für den Einblick in das Team der Eispiraten. Schauen wir doch mal kurz noch auf die Termine, auf Modus und so weiter, falls das irgendjemanden von unseren Hörern vielleicht noch nicht ganz klar ist. Also grundsätzlich wird der Modus in den Playdowns ganz normal Best of Seven sein. In unserer Serie gegen Grimmitschau ist das auch der Fall. Es ist eine ganz normale Best-of-Seven-Serie. Grimmitschau hat das Heimrecht, beginnt am Freitag, 7.3. Dann die Spiele immer im Wechsel am 9.3., am Sonntag unser Heimspiel. Dann die Woche drauf, Freitag, Sonntag, die Spiele 3 und 4. Und dann erst kommt es zu einem Dienstagsspiel, nämlich am 18.3. wäre Spiel 5, falls es notwendig ist, in Grimmitschau. Sowie 21.3. und 23.3., das sind dann wieder Freitag und Sonntag, die Spiele 6 und 7. Wie gesagt, für uns jetzt nicht relevant, trotzdem nur kurz zur Vollständigkeit. Die Playdown-Regelung ist so, dass wenn ein Team gegen seinen Konkurrenten mehr als 10 Punkte Abstand in der Hauptrundentabelle hätte, dann braucht es nur 3 Siege statt 4. Und bei mehr als 20 Punkten sogar nur 2 Siege. Das ist aber nicht der Fall in dieser Saison jetzt in der Tabelle. Aber für die Serie Kaufbeuren gegen Selb ist es tatsächlich so, dass Kaufbeuren aufgrund der 16 Punkte, glaube ich, Abstand nur 3 Siege benötigt, um die Serie zu gewinnen. Und Selb benötigt 4 Siege. Wie gesagt, für uns ist das jetzt nicht relevant, aber das nur zur Vollständigkeit. Wie schätzen wir die Chancen ein in unserer Serie gegen Grimmitschau? Ich habe ehrlich gesagt mich heute schon mal dazu geäußert und habe gesagt, ich kann es nicht tippen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, es wird schon schwer, weil ich glaube, dass es zwei Mannschaften sind, die absolut auf Augenhöhe agieren, die jetzt beide keine leichte Saison hinter sich hatten. Man sieht es ja ein bisschen an den nackten Zahlen. Also wenn man sich die Fangquote der Torhüter anschaut, die ist relativ ähnlich. Im Sturm beide Teams mit 131 geschossenen Toren. Special Teams nahezu identische Powerplay-Quote. Lediglich in Unterzahl, da sind die Eisbären leider deutlich schlechter. Da haben wir ja den schlechtesten Wert der Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten sind die Werte alle recht ausgeglichen. Grimmitschau zieht ein bisschen mehr Strafen. Das könnte für uns vielleicht jetzt mit dem besseren Powerplay zuletzt vielleicht ein kleiner Schlüssel sein, wo wir Tore erzielen können. Aber ganz allgemein, die beiden Teams, glaube ich, nehmen sich nicht viel.
Könnte also eine richtig schöne, spannende Serie werden. Vielleicht sogar mit 7 Spielen. Mein Gott.
Das, 7 Spiele, ja.
Ob das mein Kreislauf so mitmacht.
Ja, wird wirklich interessant. Ja. Also ich finde, es ist keine leichte Aufgabe, aber eine machbare Aufgabe. Ja. Und aus meiner Sicht wird es wichtig sein, dass wir einfach, wir haben es ja heute schon mal thematisiert, diese individuellen Fehler einfach versuchen zu minimieren. Und vorne müssen wir einfach unsere Chancen nutzen und die werden wir auch gegen Grimmitschau bekommen. Und spielerisch zeigt unsere Formkurve sowieso nach oben. Ergebnisse sind jetzt zweitrangig. Ja, also wir spielen jetzt in den Playdowns, da zählt einfach nur der Sieg. Es ist egal, mit wie vielen Toren oder ob es nach Overtime ist oder sonst wie. Und deswegen macht mir das schon Mut. Das gibt Hoffnung, stimmt mich positiv. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt als Fans, nicht nur wir hier im Eisbären-Fan-Podcast, sondern die ganze Eisbären-Community jetzt einfach auch ein bisschen vorleben muss. Ja? Und dann wird sich das hoffentlich in den Heimspielen oder vielleicht auch auswärts, wer den Weg nach Krimitschau antreten will, sich bemerkbar machen und vielleicht so ein bisschen die Mannschaft auch nochmal pushen. Und dann, ja, dann schauen wir einfach, was rauskommt.
Jawohl, so machen wir das. Ja, zum Abschluss vielleicht oder kurz bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, weil ich glaube, wir sind in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Vielleicht jetzt noch eine Sache aus der Liga, die jetzt die Eisbären nicht direkt betrifft, die aber sicherlich erwähnenswert ist. Und zwar wurde ja letzte Woche bekannt gegeben, ganz offiziell, dass der Standort Weiden, also auch die GmbH, gerettet ist. Herzlichen Glückwunsch dazu nach Weiden. Das war sicherlich eine starke Leistung, das so zu verhandeln. Es ist jetzt eine Investmentgruppe aus Amerika, aus den USA, die da einsteigt und auch Eishockey-affin ist und was weiß ich was.
Gleich noch einen Spieler mitgebracht
Ja,
haben.
heißt's ja. Es gibt da sicherlich da gespaltene Meinungen drüber, ob das erstrebenswert ist, was Weiden jetzt da für einen Deal eingegangen ist. Aber ich glaube, letztendlich spricht vielleicht da ein bisschen Neid aus vielen, weil das natürlich schon jetzt, glaube ich, da wird Geld mitgebracht. Und wenn man die Pläne zumindest dieses Investors sich so anschaut, dann denke ich, werden die Playdowns in den nächsten Jahren für Weiden kein Thema mehr sein. So zumindest wurde es
Ist
angekündigt.
eine gewagte These.
Ja.
Man wird sehen, aber
Ja.
Stand jetzt muss man einfach attestieren, die haben wirklich Top-Arbeit geleistet jetzt auf die kurze Zeit, haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und das hat sich dann am Ende auch ausgezahlt. Wie
Ja.
gesagt, was die Zukunft
Das muss
bringen
man dann
wird,
sehen.
muss man sehen, aber fürs Eishockey und auch für unsere Liga, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass dieser Standort dann auch erhalten bleibt.
Ja, absolut. Wichtig übrigens, vielleicht da nur bei der Entscheidungsfindung scheint es wohl also gewesen zu sein, dass Weiden im Prinzip mit dem Rücken zur Wand stand, also die Option mit vielleicht sich geordnet in die Oberliga zurückziehen, bestand eventuell gar nicht. Das sind jetzt Gerüchte. Ich weiß da nichts Näheres dazu, aber was ich halt gehört habe, dass es diese Option wohl nicht gegeben hätte, finanziell. Also jetzt entweder voll oder gar nicht. Und in dem Fall glaube ich, weiß ich nicht, hätten vielleicht viele auch diesen Weg gewählt. Aber gut, also jedenfalls herzlichen Glückwunsch nach Weiden. Nicht bloß zum sportlichen Abschneiden in der Hauptrunde, das ja auch schon aller Ehren wert war, sondern jetzt auch zum finanziellen Abschneiden. Gut, dann.
Ja, danke für den Einblick jetzt in das Geschehen in der nördlichen Oberpfalz,
Ja.
Nico. Und bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was die nächsten Spiele so bringen. Und wir haben die Playdowns und den Gegner in der ersten Runde ja jetzt schon thematisiert und auch aus unserer Sicht ein bisschen eine Einschätzung gebracht, wie wir so die erste Runde sehen, was wir uns erhoffen. Aber wir würden auch gerne von euch da draußen wissen, was erwartet ihr denn von der ersten Playdown-Runde gegen die Eispiraten Crimmitschau? Schreibt uns eure Einschätzungen, eure Wünsche oder auch Ergebnistipps, was auch immer ihr dazu zu sagen habt, gerne in die Kommentare, entweder auf Spotify oder in den sozialen Medien. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und dann ja, schauen wir mal, was unsere Mannschaft und was wir Fans, was der Eishockey-Standort Regensburg in den Playdowns zu bieten hat.
Ja, vergesst es, was jetzt war. Die Hauptrunde ist vorbei. Wir unterstützen die Mannschaft, das Team braucht jede Unterstützung. Und ich glaube, wir haben echte Chance gegen Krimitschau, das vielleicht sogar schon in der ersten Runde durchzuziehen. Es wird sicherlich nicht leicht, aber die Unterstützung fürs Team muss unbedingt jetzt da sein. Wäre schön, wenn am Freitag viele schon nach Crimmitschau fahren, um die Mannschaft auch auswärts zu unterstützen. Und dann bin ich mir sicher, dann wird die Mannschaft das auch mit einer guten Leistung zurückzahlen. Und dann wird es schon.
Schönes Schlusswort.
Ja.
Damit beenden wir jetzt auch die Folge für diese Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder.
Jawohl, genau.
Macht
Bis
es
dann.
gut. Servus.
Servus, pfiat euch.